Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 380 des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die trotz der Hitze die Lauscher bei uns haben und hören wollen, was wir heute zu erzählen haben. Wir haben vielleicht sogar ein bisschen was Lustigeres dabei, wollen nicht so viel Politik machen, obwohl man gar nicht darum herumkommt. Aber vor allen Dingen haben wir etwas dabei, nämlich den Heinz Schmitz.
Ja, hallo, auch ich sage allen einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Wir freuen uns ja, dass Sie dabei sind und wollen versuchen, ein wenig die Zeit, es geht ja jetzt in die Urlaubszeit rein, ein wenig auch die Zeit im Urlaub zu verkürzen. Ich habe übrigens was, Wolfgang. Wir reden ja alle, ich habe eine Geschichte gesehen. Wir reden ja alle über den Geheimdienstskandal, Prism, Tempora und alles. Es gibt Industriezweige, die profitieren davon. Die Firma Olympia Business Systems hat vom russischen Geheimdienst eine Bestellung über 20 elektrische Schreibmaschinen und 500 Farbbänder bekommen. Spionen sind ihre Laptops und ihre Computer zu unsicher. Die schreiben mit der elektrischen Schreibmaschine auf Papier und tauschen das Papier aus. Das kann nicht einfach elektronisch abgehört werden, sondern ist ein physikalischer Vorgang. Man sollte es nicht
das
glauben.
Das finde ich toll, ja.
Brauchst du auch eine Schreibmaschine?
Ich?
Ja.
Nee. Ich finde die Sache nur ideal. Vielleicht könnte ich mich an das Geschäft ja daran hängen, denn damals gab es ja für ganz spezielle Sachen, weil man das Farbband, wenn es denn dann erneuert wurde, ja zurückspulen konnte und sehen konnte, was wurde geschrieben. Da gab es spezielle Farbbandvernichtungsmaschinen, die haben das Ding so zerbröselt, zerrissen, zerknotet. Vielleicht könnte man den Russen jetzt zu jeder Schreibmaschine auch mindestens noch einen so ein Farbbandvernichtungsgerät verkaufen. Wäre doch was.
Aber es gibt noch mehr Käufer. Also die Firma Olympia sagt, dass sie pro Jahr immer noch rund 8000 Schreibmaschinen verkauft. Eine Zahl, die ich für sehr, sehr erstaunlich halte. Vor allem ich da davon ausgegangen, es gibt gar keine Schreibmaschinen mehr.
Ja, eigentlich hätte ich das auch gesagt.
Aber wie gesagt,
ja, wer kauft die denn? Haben die irgendwas gesagt? Wer die?
Nein, über die anderen nicht. Das war jetzt nur die Meldung über den russischen Geheimdienst, der kam eben raus.
Aber die anderen 8000, das wissen wir nicht. Interessant, ja. Ja, vielleicht sollten wir auch mal wieder zurückkehren zu Steinkeil oder Meißel oder so etwas. Das wären dann zumindest Dokumente, die man nicht mehr so einfach stehlen kann. Aber naja, es soll sogar Staaten geben, die können mit Technik umgehen. Und bei uns, unsere Staaten, unsere westlichen, die haben ja lange Zeit so getan, als seien sie zu blöd dazu und würden da nicht mitkommen mit allem, was im Internet heißt und so. Und jetzt kommt hinterher raus, dass sie den ganzen Kram klitzeklein überwachen. Aber gut, wir wollten das ja heute gar nicht. Schreibmaschinen für die Russen, finde ich toll.
Es gibt ja auch zu Prism eine App mittlerweile. Prism Plus. Das ist eine App, die es für Android gibt. Kann man sich runterladen. Die macht alle paar Minuten ein Foto und schickt das dann an den amerikanischen Geheimdienst, damit dann immer nachgewiesen ist, dass man keinen Blödsinn macht. Das Ganze ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es gibt Nutzer, die es runterladen und die finden das alle ganz lustig und lassen dann die Empfänger mit Bildern einfach überschwemmen, die Empfänger einfach mit, also die brauchen dann nicht mehr selber abzusaugen, die kriegen die geliefert. Vor allen Dingen Bilder, die dann auch nichts sind. Also wie gesagt, es gibt eine Android-Version und die iOS-Version ist wahrscheinlich in Entwicklung, aber es gibt noch keine festen Pläne dafür.
Also man müsste mal so ein paar Millionen Menschen ansprechen, damit man diese Schlapphüte überschüttet mit Bildern von allen möglichen Kram.
Ja, die werden, in dem Falle werden die Fotos mit einem automatischen Tweet direkt an den US-Geheimdienst NSA geschickt.
Ja, meine ich ja. Und wenn die jetzt überschüttet werden mit Millionen, Milliarden von Bildern, das wäre doch toll.
Das wäre klasse.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, Peter Schaar ist ja nicht auf den Mund gefallen und eigentlich ein kluger Mann. Deswegen war ich erstmal überrascht, als ich gehört habe, was er da von sich gegeben hat. Und das möchte ich nun ganz gern mal verlesen. Also, unser oberster Datenschützer in Deutschland hat gesagt: Nehmen wir mal an, die Post eines fernen Staats, nennen wir ihn Big Brassistan, würde eine schnelle Luftpostverbindung von und nach Europa anbieten und praktisch kostenfrei. Die Frachtflugzeuge landen im Stundentakt auf fast allen größeren Flughäfen. Würden Sie einen Postdienstleister, der diesem Weg nutzt, vertrauen? Würden Sie ihm Ihre private oder geschäftliche Korrespondenz anvertrauen? Und was würden Sie sagen, wenn herauskommt, dass die protestantischen Sicherheitsbehörden alle Absender und Adressaten speichern? Wenn Sie die Sendung öffnen und deren Inhalt kopieren, aber nur auf eigenem Territorium und nur, wenn Absender oder Empfänger nicht in Big Brassistan wohnen? Und würde Sie die Aussage der brassistanischen Regierung beruhigen, all das geschehe streng nach dem Gesetz und werde kontrolliert durch ein Geheimgericht? Naja, und danach stellte dann der Peter Schaar noch an Hans-Peter Friedrich, der ja noch, oder der Bundesinnenminister ist, jetzt hätte ich mir fast wieder so ein Ding erlaubt, die Frage: Und was würden Sie von der Einschätzung eines hiesigen, also eines Big Brassistanischen Politikers halten? Man könne da nichts machen, denn so sei nun mal die Welt. Jedem stehe es im Übrigen frei, keine Päckchen mehr zu versenden. Und man könne seine Briefe ja auch mit Geheimtinte schreiben, die von Kopierern nicht erfasst werde. Zudem müsse man Verständnis für die Praxis der protestantischen Behörden aufbringen, denn auch bei uns ginge die Sicherheit allen anderen Grundrechten vor. Ich kann nur eins sagen. Applaus, lieber Peter Schaar. Wir kennen uns ja persönlich. Und ich war des Öfteren überrascht von Ihrem Scharfsinn und Ihrer Wortwahl, aber dass Sie auch noch solch humoristische Einlagen bringen, obwohl noch gar nicht Karneval ist, das hat mich jetzt vollends dafür überzeugt. Ich würde sagen, man sollte öfter die Thematik auf diese Art und Weise behandeln.
Ich kann wirklich nur sagen, Respekt.
So, jetzt hören wir, dass ich wegen der großen Hitze bei offenem Fenster sitze. Irgendein Nachbar hat jetzt seinem Hund gesagt, er müsste auch mal moderieren. Der ist aber jetzt scheinbar wieder fertig. Wir können weitermachen.
Ich habe das Thema aber nicht verstanden, was der Hund da bellte. Ich habe aber ein anderes Thema. Energiekosten. Im Moment ist es ja nicht so schlimm. Im Moment ist es warm. Man kann das Fenster aufmachen wie du. Man friert nicht dabei. Aber es ist ja zu befürchten, dass das mal wieder anders wird. Dass wir mal wieder Temperaturen kriegen, dass man die Heizung anschmeißen muss. Aber auch jetzt in der Jahreszeit, wir wollen ja etwas unsere Wäsche waschen, wir wollen kochen und so weiter.
Schmutzige?
Und jetzt haben, bitte? Auch bei der jetzigen Wetterlage.
Ja, ja. Ach so, ich dachte schmutzige Wäsche waschen.
Die Wäsche reinigen, ja.
Ah ja.
Nicht, was du meinst.
Nein, nee, nein, wir wollten ja nicht politisch
ganz
werden.
Normal Waschmaschine rein, Waschmittel rein, Wasser rein. Das Wasser erwärmen. Und da sind wir schon beim Thema, das kostet Energie. Die Fraunhofer-Institute, und zwar die für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel, die für Solarenergiesysteme in Freiburg und die für integrierte Schaltung in Erlangen, haben eine Softwareplattform entwickelt, die helfen soll, Energiekosten zu senken. Und zwar ist es eine offene Plattform, es ist ein, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch ein Framework. Also ein Programmieransatz oder eine Programmsammlung, auf die man eigene Anwendungen aufsetzen kann. Und die soll ein Bindeglied werden zwischen dem sogenannten Smart Grid, ein wunderschönes deutsches Wort, also über das kontrollierte Netz und das intelligente Haus, das Smart Building. Sind die schön, die Worte Smart Grid und Smart Building? Das Ganze heißt Open Gateway Energy Management Alliance, Omega. Nee, OGEMA. Nicht Omega, OGEMA. Die Idee dabei ist, dass die Anbieter ihre Stromtarife variabel gestalten, dass die aktuellen Preise verfügbar machen für diese Softwareplattform und dass man auf der anderen Seite dann seine Waschmaschine, seine Spülmaschine oder seine Heizung so stellen kann, dass dann, wenn die Strompreise unten sind, der Kühlschrank eben oder die Waschmaschine angeschmissen werden. Ich meine, das ist ja gerade in der Zeit jetzt erneuerbare Energien. Wir haben also im Sommer viel Sonnenenergie, also steht da mehr Energie zur Verfügung. Oder wenn das Wetter mal schlechter wird, wenn es windig ist, steht teilweise sehr kurzfristig viel Windenergie zur Verfügung. Also elektrische Energie, die aus Wind erzeugt wird. Und die könnte man denn ja, dann ist ein Überangebot da, der Preis sinkt. Und dann kann man sich die Energie rausholen aus dem Netz und dann eben die Kühlgeräte, Heizgeräte oder sonst was damit betreiben. Das ist so lange sinnvoll, solange wir nicht diese Energiespeicher in den Häusern haben, die wir da brauchten, um wirklich autark arbeiten zu können. So muss eben das Netz die Energie aufnehmen und der Verbraucher aus dem Netz die Energie am besten dann rausnehmen, wenn sie genügend zur Verfügung steht, wenn also nicht dafür Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke angeschmissen werden müssen.
Jetzt frage ich mich, wo ist denn der Unterschied zwischen diesem OGMA und diesen Smart Metern, diesen klugen Zählern, die wir teilweise
ja, das, schon das in der passt Wohnung haben? Ja, das soll ja dieses Framework soll ja diese Verbindung herstellen, dass die Smart Meter wissen ja auch den Preis. Aber dass man dann über dieses Framework auch ganze Wohngebäude oder Siedlungen so steuern kann, dass man sagt, okay, jetzt haben wir Energie genug oder jetzt haben wir Energie zu viel, jetzt alle Waschmaschinen anspringen oder jetzt alle Kühlgeräte anspringen oder jetzt, die Thermostate, also Klimaanlagen anschmeißen. Gerade im Sommer ist das ja, wenn man so hohe Temperaturen hat, schon mal sinnvoll. Oder man baut eine App so, dass das Bürogebäude, wenn es nicht genutzt wird, automatisch runtergefahren wird. Also nicht zeitgesteuert, sondern dass man Detektoren hat, es sind keine Leute mehr drin, also können wir auch die Heizung runterfahren. Und wenn der erste kommt, fährt man die Heizung wieder hoch. Ich meine, die Verbraucher machen ja schon was. Die EDEK hat eine Umfrage gemacht und hat erfahren, dass jeder zweite die Raumtemperatur heute schon senkt. Oder dass man sich beim Kochen und Waschen einschränkt und bewusst darauf achtet, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Also da ist schon ein Lernprozess, hat schon ein Lernprozess stattgefunden. Und wenn man jetzt mal ein offenes System nimmt, eine offene Softwareplattform hat und kann dann die Entwickler, die Hersteller, die Energieproduzenten, die Infrastruktur dazu bringen, diese Plattform zu nutzen, dann kann auch für den einzelnen Haushalt wieder ein Profit dabei rauskommen oder ein Vorteil dabei rauskommen, indem einfach die Energie dann verwendet, dann aus dem Netz zieht, wenn sie preiswert zur Verfügung steht. Ein toller Ansatz, finde ich, dieses OGMA. Wollen wir mal schauen, wann das denn auf voller Breite kommt. Die Ansätze sind da und im Laufe dieses Jahres soll es die Version 2, OGMA 2.0 geben. Dann werden noch einige Hersteller mit dabei sein. Dann bin ich mal gespannt, was uns denn Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres da zur Verfügung steht.
Ich habe da so einen Traum. In einer der vergangenen Sendungen habe ich darüber berichtet, dass dieses Jahr im Sommer so viel regenerative Energie zur Verfügung stand, dass die Energieerzeuger ihre Energie verkauft haben. Das heißt, sie haben Geld dafür geboten, dass jemand die Energie abgenommen hat. Wenn das natürlich für mich als Privathaushalt auch gelten würde, dass ich gucke, wann ist die Energie am billigsten, beziehungsweise wann bekomme ich denn, wenn ich Energie verbrauche, noch Geld ausgezahlt, würde ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten gehen müssen. Naja, aber das war eben nur ein Traum.
Aber dann brauchen wir aber OGMA, wahrscheinlich OGMA 3.0.
Ja.
Mit einer Auszahlfunktion.
Was haben denn die Automarken Bentley, Audi, Lamborghini, Porsche und so weiter gemeinsam?
Sie gehören zum VW-Konzern.
Genau, die haben die gleiche Mutter. So, und nicht nur das, die haben auch das gleiche Verschlüsselungssystem, Megamos Krypto. Denn wenn jemand so ein teures Auto kauft, dann möchte er natürlich nicht, dass das geklaut wird. Das ist also geschützt, gesichert, da kommt keiner rein. Keiner rein? Da gibt es einen Wissenschaftler an der Uni Birmingham, Flavio Gaccia, hört sich vielleicht ein bisschen italienisch an, naja, wer weiß, wo er herkommt. Der hat geforscht, deswegen Forscher, und hat herausgefunden, dass es relativ einfach ist, dieses System des Volkswagen-Konzerns zu umgehen. Das heißt, der kann von jetzt auf gleich alle Schlüsselsysteme dieser genannten Fahrzeugmarken einfach knacken. Ja, und dann wollte er dann darüber berichten. Mein Wissenschaftler ja schreibt seine Aufsätze und veröffentlicht die und so weiter. Und das wollte er im August machen. Das hat er natürlich vorher angekündigt. Und das ist ein Security-Symposium in Washington, was im August 2013 da ist. Und da wollte er dann darüber berichten. Und da ist Volkswagen hingegangen und hat gesagt, liebes englische Gericht, so geht das nicht. Das musst du dem verbieten. Und da hat das englische Gericht gesagt, das stimmt. Und man hat ihm dann verboten, seine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Gut, vorher hat VW noch mit dem Forscher gesprochen, mit dem der Herrn Garcia, dass er doch nun die wichtigen Sachen herausnehmen sollte. Und da hat er gesagt, nee, dann ist das ja kein wissenschaftlicher Vortrag mehr, dann ist das ja irgendein Blabla. Und dann sind die zum Gericht gegangen. So, und die Richter, die haben jetzt gesagt, nee, das darfst du nicht veröffentlichen. Und seinen beiden niederländischen Kollegen wurde das vom Gericht auch untersagt. Das muss man natürlich überlegen. Hier hat Volkswagen geschlampt, geschludert, irgendetwas gemacht, was eben nicht dem Wert dieser Fahrzeuge entspricht. Denn wenn es so einfach ist, in Anführungszeichen, so ein System zu umgehen, dann muss man sagen, Kinder, da habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht. Setzt euch bitte auf den Arsch und bessert nach. Und zwar schnell. Und zwar ganz schnell. Würde ich als Kunde auf jeden Fall verlangen. Denn man kann doch wissenschaftliche Arbeiten nicht einfach verbieten und sagen, sonst könnte ja jeder ein solches Auto klauen. Der Herr Gartier sagt nämlich, es ist ja nicht so, dass es keiner weiß. Ich weiß es, meine Kollegen wissen es, viele andere Leute wissen es auch, das Gericht weiß es, die Leute bei Volkswagen im Konzern wissen es, die Entwickler wissen es, viele Techniker, Ingenieure wissen es. Das heißt, das Wissen ist doch vorhanden. Und die Öffentlichkeit muss doch informiert werden. Wir können doch nicht sagen, wir haben da einen kleinen Kreis, der dieses Wissen hat. Und jetzt wissen wir ganz genau, aus dem Kreis geht das Wissen nie und nimmer raus. Ist doch alles Quark. Naja, also ein bisschen merkwürdig ist die ganze Geschichte. Auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn ich ein solches Auto hätte, dann wollte ich natürlich auch nicht, dass jemand jetzt einen Generalschlüssel dafür auf der ganzen Welt veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite sind diese Reaktionen eines solchen Autokonzerns, der sich anschickt, der Weltgrößte zu werden, einfach nur lächerlich, beschämend. Denn hier gehört eine ganz andere Aktivität dahinter, nicht die Gerichte einschalten, sondern eigene Ingenieure und Kreativität einschalten und schnell den Krempel nachbessern, damit die Namen, die ja irgendetwas versprechen, irgendeine Wertigkeit hinter sich stehen haben, damit die wirklich auch diese Wertigkeit widerspiegeln und nicht, dass irgendein kleiner Fuzzi mit seinem Raspberry oder sonst was sich neben so ein Auto stellt und dann ein bisschen auf drei Taster drückt und dann geht das Auto auf. Aber so ist
die Welt. Man muss sich auch vor Augen halten, Wolfgang, dass die Fachleute, die also auf Bestellung dieser Autos klauen, das kennen, die Codes kennen und knacken. Ich habe mal sowas gehört, so Zahlen um 10, 15 Sekunden rum, um ein Auto aufzumachen und wegzufahren.
Ja, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. 2008 haben doch Forscher von der Ruhr-Universität in Bochum die bei sehr vielen Kraftfahrzeugen eingesetzten Funkschlüssel geknackt, indem sie zweimal das Signal dieser Keylock-Schlüssel abgefangen haben, haben dann das ihrem Programm gegeben, das hat ein bisschen rumgerödelt und damit war das Ding geknackt und sie konnten alle diese Autos hinterher öffnen. Es ist doch nichts Neues, aber naja. Ja, ja, und wie sagte der Friedrich, unser innerer Bundesminister, den wir da haben, die Bürger sind selbst aufgerufen, die sollen ihre E-Mails verschlüsseln, wenn sie nicht wollen, dass die Amis die lesen. Sollen wir vielleicht jetzt auch unsere Autos mit Ketten und Schlössern sichern? Wäre doch am einfachsten. Wenn man also nach dem Minister ginge, könnte VW jetzt sagen, ja, dann macht euch doch da dicke Ketten drum oder so oder schraubt die fest auf dem Boden. Ich denke, die Richtung stimmt, oder?
Also so ein Bentley mit so einer Kette drumherum hätte schon was. Das wäre mal ein ganz neues Designmerkmal.
Denke ich auch, ja.
Naja. Du hast eben den Raspberry genannt.
Ja, habe ich.
Es gibt eine ganz kleines Stückchen Software vom Imperial College Robotic Society, Entschuldigung. Die haben ein ganz kleines Programmchen auf GitHub gestellt. Da kann man den Raspberry Pi zum UKW-Sender machen, ohne ihn hardwaremäßig zu modifizieren. Gut, man kann ein Kabel anlöten als Antenne. Mhm. Und zwar dieser GPIO-Port, der hat einen Pin, kommt da die Clock raus, die manipuliert werden kann, und zwar wahrscheinlich im Bereich zwischen 1 MHz und 250 MHz. Und die haben eine kleine Software geschrieben, die können damit Wave-Files mit 22 Kilobit Abtastrate haben, als Sender übertragen. Und zwar auf mehrere hundert Meter hat man es geschafft. Deswegen ist das in Deutschland leider für mich jedenfalls illegal, sowas zu machen. Ich habe ja keine Senderlizenz.
Ich darf
ja.
das.
Ja, aber auch in dem URF-Bereich, UKW-Bereich.
Das ist die Frage, was ist denn auf dem? Es gibt bestimmte Bereiche, wo ich als lizenzierter Amateur senden darf, was ich da sende. Und wenn es Experimentalfunk oder sonst was ist, das ist ganz allein meine Sache. Und auch mit viel mehr Leistung als das, was da aus dem Raspberry raus käme. Natürlich müssten da ein paar Filter hintergeschaltet werden, damit die ganzen Oberwellen und sowas rauskommen. Aber ich finde, das ist doch schön, wenn ich einfach per Software sage, sende auf der Frequenz und hol dir da die MP3s oder sonst was von der Speicherkarte und dann schick die raus. Oder zum Beispiel Ansagen für eine Alarmanlage oder für eine Wetterstation oder sonst was, wo man die vielleicht sogar synthetisieren kann und du brauchst gar keinen Sender mehr extra, sondern hängst einfach an deine Raspberry-Platine ein paar Spülchen und Kondensatoren, also einen Filter und hinten eine Antenne dran und dann macht das Ding von allein. Fände ich also toll.
Also ich darf es nicht, ich darf ja nur bis 50 Nanowatt abstrahlen. Du darfst es.
Machst du aber mehr. Du dürftest ja einige Watt abstrahlen, vor allen Dingen bei dem Wetter.
Nein, ich meine jetzt im
In dem Frequenzbereich meintest du, ja. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, was misszuverstehen, dann mache ich das.
Jeder hat sein Recht, sich mich misszuverstehen. Also wie gesagt, genau. Es gibt eine gratis Software zum Runterladen, ein Open-Source-Tool.
Wo
kann,
gibt's sie denn? Willst du es sagen?
Wave-Files, die gibt es bei der, also entweder über die Raspberry Pi Foundation oder über den, Imperial College Robotics Society, die stellen das als Schulprojekt vor, das heißt Code Club. Und da ist das denn hinterlegt auf der Webseite. Man kann also über raspberry.org da dran kommen. Und das gibt dann so ein Dreizeiler ist das, mit dem man das startet. Da wird ein Player angeschmissen. Die Sample Rate kann 22 Kilohertz sein und die können Wave-Files dann senden. Mit
Schön.
Diesem
Also ein ganz, ganz heißer Tipp für die langweiligen Sommertage an alle OMs, YLs und XYLs und alle anderen, lassen bitte die Finger davon, sonst kommt der Funkstörungsmessdienst und haut euch fürchterlich auf die Poten.
Ja.
Ja,
ich hab
Schlusswort dazu, klar. Wir haben ja im Internet massive Interessen, dass einige Unternehmen genau wissen wollen, was uns interessiert. Das heißt, sie überwachen uns, von welcher Seite gehen wir auf welche Seite, was gucken wir uns wie lange an und wie oft kommen wir dahin und so weiter und so weiter. Man will uns ja im Grunde genommen gezielt Werbung aufs Auge drücken und Das als Dienstleistung wiederum verkaufen sie an Unternehmen, die etwas verkaufen wollen. Wenn die also wissen, ich gucke mir immer Bananeneis an, dann werden die einer Firma, die Bananeneis per Internet versendet am besten, mitteilen, du, der Rudolf mit der an der IP und so weiter, dem kannst du Werbung schicken von deinem Bananeneis. Ob mir das gefällt, dass jeder weiß, dass ich Bananeneis esse, weiß ich nicht. Ist auch egal. Und jetzt geht aber Mozilla hin und sagt, der Browser könnte das ja eigentlich selbst machen, dass man das nicht über das Internet von irgendwelchen Datenkraken, Monstern macht, sondern dass man eine UP, eine Schnittstelle einbaut in den Browser und dass der Internetnutzer selbst mitteilen kann, welche Interessen er hat, und der Browser hält sich daran beim Suchen nach irgendetwas im Internet, und dass hiermit die Notwendigkeit für Werbeanbieter zu einem Tracking und einer Profilbildung gar nicht mehr gegeben ist, sondern dass das auf meinem Browser passiert und was ich davon rausgeben will, das entscheide ich selbst, indem ich meinem Browser sage, darfst du nicht, darfst du nicht. Also dieser Justin Scott von den Mozilla Labs, der sagt, das sei eine Win-Win-Situation, und das ist so eine Geschichte, man plädiert jetzt dafür, dass das eine Personalisierung mit Respekt sei und das wäre möglicherweise ein Ausweg, wie man den Websites Informationen zur Verfügung stellen, die mich mit Werbung beglücken wollen, ohne dass ich als Benutzer durchschaubar wäre und dass ich immer noch die Kontrolle habe. Ob es mir gefällt, weiß ich noch nicht. Das ist erstmal so eine Idee. Ich meine, dass ich immer mehr überwacht werde. Gut, selbst wenn ich über Tor gehe, gut, da wird der Werbeunternehmer nun nicht mit brachialen Methoden versuchen rauszubekommen, indem man gezielt tiefe Pakete öffnet, was ich mache und was ich tue. Aber nur weil ich nach Bananeneis suche, über Tor zu gehen, ist ja auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also, man muss sehen, wie das weitergeht und ob Mozilla der einzige Browseranbieter ist, der versucht, diesen Weg einzuschlagen, oder ob es eventuell noch weitere gibt, und dann auch überlegen, ob das wirklich von Vorteil für mich als Endbenutzer ist.
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Gut, heute wird man mit Cookies und anderen Sachen überwacht.
Weil ich nicht.
Die kann man aber abschalten.
Genau.
Die kann man abschalten, ja.
Ich nicht, ja.
Aber und, ich kriege heute schon meine gezielte Werbung, wenn ich Cookies anhabe, je nachdem, welcher Maschine ich bin.
Ja, also Cookies wirklich nur dann, wenn es einmal nicht anders geht und dann auch nur temporär und wenn es mir das wert ist. Wenn ich auf irgendeine Seite gehe und die baut sich gar nicht erst auf, obwohl, weil ich keine Cookies zulasse, dann gehe ich in der Regel wieder weg und sage, behalt euren Scheiß, so nicht. Teilweise kommt man nicht mal an Impressum von diesem Laden ran, wenn du keine Cookies zulässt. Was ist denn das für ein Quark? Nee, dann bin ich also schnell wieder weg.
Die müssen jetzt auch weg, ne?
Ja, so langsam, so ganz langsam. Also ich denke, wir haben noch so eine gute Minute. Und da sollten wir mal darüber sprechen, jetzt im Sommer, also ein Schal oder eine Wollmütze bei uns im Shop zu kaufen, muss vielleicht nicht sein. Aber bei mir im Urlaub, da hat meine CC2-Mütze mit diesem großen Schirm da vorn dran, die hat doch einiges gebracht. Denn der Gesichtserker, ist ja immer bedroht bei diesem Wetter, was wir haben. Ich meine die Nase, die hervorstehende Merkmale da im Gesicht. Und der Schatten, der war also wirklich so gut, dass meinem wunderbaren Teil nichts passiert ist. Wäre eine Möglichkeit. Es gibt bestimmt noch andere Sachen. Ein dünnes T-Shirtchen oder Hemdchen oder sonst was bei dem Wetter ist auch angesagt, damit man nicht den eigenen Wintermantel aus dem Schrank holen muss oder so.
Wintermantel?
Jo, ich weiß ja nicht. Hast du auch einen Sommermantel?
Verstehen. Ich habe im Sommer keinen Mantel, nein.
Aha, das denke ich mir. Deswegen musst du ja irgendwas anziehen. Du kannst ja nicht ohne irgendwas
raus. Ja, das war mir jetzt zu intellektuell.
Ah ja, gut. Naja, wenn du bei der Hitze überfordert bist, Heinz, sollten wir vielleicht dich und auch die Zuhörer erlösen, bevor es zu sehr ins Blödeln abgeht. Also schaut in den Shop, wir leben davon. Schönen Tag, schöne Woche, bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss zusammen.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.